Bei meinem ersten Besuch in Altdorf war ich überrascht, wie viele Völker in den engen Gassen aufeinander trafen. Menschen aller Nationen, widerspenstige Zwerge und korpulente Halblinge. Ich traf sogar einige meiner Artgenossen und einen seltsamen Vertreter der Elfen, die nach dem Exodus in dieser Gegend geblieben waren. Was mich mehr überraschte, war, wie sie alle miteinander auszukommen schienen. Nun ja, die meiste Zeit zumindest.
Seid gegrüßt, tapfere Seelen des Imperiums. Heute wenden wir uns dem Herz des Imperiums zu, der ruhmreichen und geschichtsträchtigen Stadt Altdorf. Von den ehrfurchtgebietenden Hallen des Sigmar-Tempels bis hin zu den dampfenden Werkstätten der Ingenieure und den mystischen Akademien der Magie. Altdorf ist nicht nur das Zentrum der Welt, sondern auch ein Ort voller Mysterien und Gefahren. Heute tauchen wir ein in die pulsierenden Straßen, enthüllen die Geschichten und Kultur dieser mächtigen Metropole und beleuchten einige der vielen Facetten, die Altdorf zu einer Stadt wie keine andere macht. Also zückt eure Becher, seid auf der Hut vor zwielichtigen Gestalten und lauscht den Geschichten und Geheimnissen, die diese Stadt zu bieten hat. Willkommen beim Altdorfer Herold, dem einzig wahren Sprachrohr des Imperiums. Mein Name ist Grabowski.
Mein Name ist Paul.
Mein Name ist Meister Technikus Jeremy, Anhänger der Schminkflinte.
Einen wunderschönen guten Abend, Freunde.
Es freut mich, dass wir wieder alle beisammen sind.
Ja, es ist immer schön.
Es fühlt sich auch immer so lange her an.
Es ist lange her. Also wir sehen uns ja maximal einmal im Monat, beziehungsweise eher öfter, weil ihr wohnt ja in Hamburg, ich wohne ja ein bisschen weiter weg, aber es fühlt sich immer wie eine Ewigkeit an.
Ja. Oder?
So.
Freunde, ganz stumpfe Frage, wie sieht euer Hobby-Progress aus?
Also ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe meine Demigriff Knights so gut wie fertig. Und ich habe Landsknechte, Bienenhandkämpfer, wie auch immer ihr sie nennen wollt, zusammengebaut und grundiert.
Ganzes Regiment dann direkt?
10.
Ah, okay.
Ne? Also.
Ich weiß gar nicht, ob die jetzt 20 oder 10 sind.
Das ist, also ich habe so viel gebaut, wie in einer Box waren.
Naja.
Der feine Herr. Da fällt mir ein, wollte dir auch noch die Miniaturen mitbringen, die ich gefunden habe und schon während der letzten Aufnahme erwähnt habe.
Ja, ich habe auch, ich habe sogar extra eine Miniatur für dich gekauft, Paul.
Was?
Ja, eine Zinn-Miniatur.
Hä, Bruder?
Den Trommler?
Wie teuer?
Nee, den Trommler.
Ach so, nee, den Trommler, ich hatte ja noch einen Trommler, ich glaube, es ist ein Trommler, es ist ein bisschen, aber einen anderen Typen mit Ratten. Mit einer Ratte besonders. Fand ich cool, passt aber irgendwie zum Imperium. Ich muss auch noch irgendwas für Grabowski finden. Weil die,
das ist ja richtig.
Weil das alles Ratten sind.
Sind. Nee, aber besonders war die auch relativ, also ich hätte jetzt gedacht, so neu gegossene Zinnfiguren wären teurer, aber es war gar nicht so teuer. Von daher. Musst du mir mal irgendwann deine Adresse schicken, dann schicke ich dir den Kram mal.
Das mache ich. Kannst du mich auch besuchen kommen, Jeremy?
Ja, ich weiß, aber wenig Zeit.
Oder ich besuche dich in Wuppi.
In Wuppi? Ja, kannst du auch machen. Dann können wir mit der Schwebi fahren.
Ja.
Ach ja, vielleicht denkt ihr auch noch irgendwie daran, halt dann so ein Schwebo mitzunehmen. Grüße gehen raus an Skriptor Peter. Er weiß, was gemeint ist.
Was ist ein okay.
Schwebo ist ein schwerer Bolter, mein Freund.
Ah, okay. Ach ja, Digga, das ist auch.
Ja, in Wuppertal gibt es nur die
Schwebi. Schwebo in der Schwebi.
Gummibärchen in Schwebebahn vor.
Ist nicht aus der Wuppertaler Schwebebahn der Elefant gefallen oder war das woanders?
Ja, nee, es gibt nur eine Schwebebahn in Deutschland, die in Wuppertal ist. Das war Tuffy, der ist rausgefallen, ja.
Tuffy, der Elefant, ist aus der Schwebi in Wuppi gefallen.
Das ja. Ist auch das einzig Relevante, was da passiert ist bei euch, oder?
Und die fährt eigentlich auch nie. Also, ja. Und die fährt sehr langsam. Als ich das erste Mal Schwebebahn gefahren bin, dachte ich, die geht jetzt voll krass in die Kurven und so, aber mäßig. Ganz schöner Lappenelefant, dass der da aus Panik rausgesprungen ist. Sie ist geschwebt. Sie schwob.
Sie schwob. Schwebi schwobte. Ach, schön.
Schwebi schwob den Wuppi, Alter.
Ja, was ist denn, wie habt ihr denn euren Hobby-Progress so vorangeschwoben?
Grabowski, schwob uns mal durch deinen Hobby-Progress.
Ich wollte gerade sagen, ich kann direkt hinterher schweben. Und leider schwebte die Arbeit und Horus Heresy wie ein sengendes Schwert über meinem Haupt und hat nicht zugelassen, dass ich irgendwas an Hobby-Progress im Fantasy-Bereich vorzuweisen habe. Und das geht mir ziemlich auf die Nerven. Das war mein Hobby-Progress.
Ja, gut. Es ist, Zeit ist halt endlich, ne? Also, 30K-Projekt hat ja nun mal angefangen und hat ja nun mal das Ziel da mit dem Monat und dann macht man das auch. Vielleicht müssen wir auch mal so ein Projekt machen.
Das Ding ist, ich denke mir so, ja, geil, Bretonen, die sehen alle aus wie quasi Modo, wenn sie gerade kein Ritter sind oder so. Und jetzt hast du voll Bock und so. Und dann denke ich mir im nächsten Moment, ah, Space Marines, cool.
Halt, ich glaube, du musst mehr Ritter anmalen, dann denkst du auch an Space Marines, nur nicht in Space.
Schlechter gepanzert und nur mit Schwertern und keine Übermenschen, aber hey.
Und ohne Schwebo. Wie
Space Marines. Und ohne Schwebo. Dafür, nee, gar nicht. Dampfpanzer erzählen ja auch nicht als die fahren ja, ne? Die schweben ja nicht, oder?
Aber vielleicht haben sie Schwebog, also schwere Bogen.
Oh Mann. Wir sollten sofort alles löschen und von neu anfangen.
Weiß ich nicht, finde ich nicht. Das ist jetzt.
Ja, jetzt, Leute. Ist doch schön, dass wir mal hier so ein bisschen.
Ein bisschen rumschweben können.
Jeremiah?
Ja. Also ich habe ja letztes Mal angekündigt, dass ich meinen Meutenbändiger und meinen Warlock-Techniker fertig bekomme. Die habe ich nicht fertig bekommen, weil leider auch 30k und Arbeit dazwischen gekommen sind und ich sehr, also ohne Witz einfach sehr, immer sehr spät zu Hause bin und danach kann ich mich nicht so oft aufraffen, dann noch zu malen. Ich habe aber auf jeden Fall alle Clanratten aus der Skaventide-Box jetzt zusammengebaut und auf die richtigen fucking Bases geklebt und habe dann direkt noch meine alten Clanratten von ihren alten Bases befreit. Das waren ja die 20mm Bases und die neuen sind ja die 25mm Bases und habe die halt auch direkt auf 25mm Bases geklebt, um mal zu gucken, wie das denn so funktioniert, wenn ich alte und neue Clanratten so mische in einem Regiment und das funktioniert echt gut. Also bei den neuen Skaventide-Clanratten muss man ja eh sagen, die sind schick, aber die wiederholen sich ja. In der Box sind da, glaube ich, immer jeweils zweimal das gleiche Modell, weil die ja auch nur so Pushfit sind. Und wenn man da dann noch die alten Clanratten mit reinmischt, dann gibt das auf jeden Fall mehr Abwechslung, als wenn jetzt nur die neuen da
sind. Sind die größentechnisch großartig anders?
Ja, ich habe das Gefühl, die alten sind minimal klumpiger. Also klar, die neuen haben natürlich viel dynamischere Posen. Die halten halt auch mal ihr Schwert irgendwie zur Seite und ihr Schild hoch und sowas. Und die alten sind ja eher so, dass die ihre Waffen alle nach vorne halten. Aber ich finde das ja bei Fantasy eh ganz passend, wenn ein Regiment auch bestehend ist aus Figuren, die regimentsartig ihre Waffen alle nach vorne halten. Von der Größe her und so passt das schon. Ich habe das Gefühl, die alten sind ein bisschen klumpiger, aber das fällt nicht auf, wenn man die so nebeneinander mischt. Meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn die eh noch bemalt sind und da eh so ein Gewusel ist dann auf der Base, dann sowieso nicht mehr.
Nice. Finde ich eine gute Idee.
Schön.
Sonst habe ich leider auch nicht so Hobby-Progress gehabt. Hat halt viel zu tun. Ja. Aber zumindest habe ich schon mal gebaut. Mein größtes Problem ist eh mal die Motivation hinzukriegen, irgendwas zu bemalen, wenn ich sehe, die Sachen sind noch ungebaut in der Box und so. Von daher ist auf jeden Fall ein Anfang. So, da wir jetzt unseren Hobby-Progress hinter uns gebracht haben, ist das ja jetzt im Endeffekt eine relativ besondere Folge, weil wir über die Stadt sprechen, die namensgebend für uns ist. Da kann man sich ja auf jeden Fall schon mal fragen, wie ist diese Stadt denn überhaupt entstanden, Grabowski?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber wir müssen natürlich, wir können nicht einfach so anfangen mit von wegen, naja, so die, ne, war halt da und so weiter und so fort. Dann müssen wir erstmal mit einer Elfensiedlung anfangen. Ich würde jetzt fast sagen, wie so oft im Leben, aber mir fällt gerade keine andere Geschichte ein, außer diese hier.
Wuppertal ist auch von Elfen gegründet worden.
Ja, Wuppertal, Schmuppertal. Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so, ne? Auf jeden Fall, während der Herrschaft von Bel-Shannar, dem Entdecker, errichteten die Elfen eine Siedlung namens Kor-Vaneth?
Ja,
wahrscheinlich heißt es Kor-Vaneth.
Ich wollte gerade sagen, guck uns nicht so fragend an. Ich weiß auch nicht, wie man Elfisch ausspricht.
Gut. Eine Siedlung namens Wuppertal an dem Ort, an dem später Altdorf entstehen sollte. Ne? Diese Siedlung wurde um ca. 1850 nach dem imperialen Kalender während des Krieges der Rache von den Zwergen gestürmt und zerstört. So, da wurde kein Stein auf den anderen gelassen. Die haben sehr, sehr schön abgeliefert, auch wenn ich sonst nicht, die nicht so interessant finde. Ich glaube, so Sachen mit Technik und Krieg können die ganz gut, diese kleinen Genossen. Und dann geht es auch schon weiter mit der Gründung von Reigdorf. Und zwar die Unberogen. Sagt euch das was? Wahrscheinlich sagt euch das was, oder? Nein?
Nee.
Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge auch. Ganz kurz.
Die Unberogen, das ist ja ein Stamm oder der Stamm, dem Sigmar samt Familie entsprungen ist.
Ja, stimmt. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich in der letzten Folge. Dass da ja mehrere Stämme waren und eben einer der Stämme, frag mich nicht, was der gemacht hat. Auf jeden Fall haben die das Dorf gegründet und Sigmar war einer der Nachfahren.
Aha.
Ja, ja. Ne?
Denk ich direkt an Völkerwanderungen hier in Europa und so.
Da gab es ja auch noch dann die Bretoni und so weiter und so fort. Und da kommen wir ja dann halt noch später zu, wenn es halt um die buckligen Jaucher aus Bretonia geht. Aber auf jeden Fall, Gründung von Reigdorf, die Unberogen oder das Volk der Unberogen gründete eine Siedlung namens Reigdorf mit Unterstützung einer kleinen Gemeinschaft von Zwergen. Da hat man sich nämlich so auf den Pelz schauen können, sage ich mal. Und das Viertel der Zwerge wurde als Metallschlacke bekannt. Also die haben dann halt auch in Reigdorf dann, also zu dem Zeitpunkt Reigdorf noch ein eigenes Viertel bekommen, was den meiner Meinung nach coolsten Namen bisher hat.
Metallschlacke.
Also Metallschlacke ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist geil. Das klingt nach Malochen und keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist irgendwie,
das klingt nach Respekt gegenüber den Zwergen.
Ja, so, ja, das ist, genau, das ist sehr respektvoll. Ne, das klingt mehr wie so ein Leberhaken in Richtung der Zwerge, so ist ein bisschen abwertend. Aber naja, die Stadt florierte durch den Export von Keramik und Viehzucht auf den umliegenden Weideflächen. So, da gab es zu der Zeit noch relativ viel. So, da hier eben Sigmar ja schon angesprochen hatte, Sigmars Geburt steht ja auch noch ins Haus. Und Sigmar wurde im Jahr 30 vor dem imperialen Kalender, ganz wichtig, in Reigdorf geboren und wurde im Jahr 8 vor dem imperialen Kalender König der Stadt. Er gründete das Imperium im Jahr 1 nach dem imperialen Kalender, was die Bedeutung der Stadt weiter steigerte. So. Jeremy, womit geht's denn weiter?
Womit geht's denn weiter? Es geht damit weiter.
Dass alles scheiße hier ist.
Nee, das Altdorf natürlich als Hauptstadt des Imperiums gesehen wird und aus Altdorf ja auch, oder Altdorf immer gleich bedeutend ist mit dem Imperator des Imperiums. Wie Grabowski schon gesagt hat, wurde Altdorf eben von Sigmar himself gegründet und das gilt in der jetzigen Zeit, was ja immer so ein bisschen schwierig ist bei uns festzumachen, so als pochendes Herz des Imperiums. Und was ich aber gar nicht wusste, dass es neben Marienburg die bevölkerungsreichste Stadt der alten Welt ist, rein von den Menschen. Also mir war schon klar, dass Altdorf so bevölkerungsreich ist, aber ich wusste gar nicht, dass Marienburg auch so groß ist.
Mhm.
Dadurch, dass Altdorf halt am Reig liegt, ist es eben ideal als Hauptstadt geeignet, weil über den Reich eben gehandelt werden kann und große Gebiete des Imperiums eben auch kontrolliert werden können. Es ist halt einfacher, wenn irgendeine Stadt in einem Imperium, die ebenfalls in der Nähe des Reich liegt, wenn du da eine Streitmacht per Schiffen runterschickst, als wenn die erstmal durch die komplette Pampa da laufen müssen.
Ja, das ist clever.
Ja. Als hätten sie sich was dabei gedacht. Der Sigmar, der Gute.
Good Boy Sigmar.
Aber es ist ja, Altdorf liegt ja nicht nur am Reik, das liegt ja an der Einmündung zum, zum Fluss Tadabek, ne? Also das gabelt sich.
Ja, yeah, genau, das ist ja diese Flussgabelung, wo es im Endeffekt Altdorf direkt liegt.
Genau.
Denkt ihr bei Tadabek auch immer an Tabak?
Ja.
Oder ist es nur so, ja, dass die Nikotinsucht in mir?
Ich glaube, das ist die Nikotinsucht, nee, auch
in mir. Da denke ich auch dran. Ich kann mich beruhigen, ich verneine zwar immer meine Nikotinsucht, aber so manchmal denke ich mir so, ach, jetzt so ein Zigarettchen.
Würde ich so Tadabek-Land
hören. Und dann denke ich mir im nächsten Moment wieder.
Ja, ich denke halt immer so,
Tadabek-Land, oh, jetzt das ist Stange so Malboro.
Exotische Region, wo die so richtig feinen Tabak herstellen.
Ja, stimmt. Das ist nicht so eine Region, wo die den billigsten Tabak herstellen und reinspucken, um den zu strecken.
So wie in meiner Heimatstadt Lübeck. Ich habe Geschichten gehört, Leute, da wird ein ganz bekannter Tabak hergestellt. Ich sage jetzt nichts, bevor wir hier irgendwelche Klagen bekommen, aber er klingt so wie dieser Frosch, dieses Meme von dem Frosch, dieser 4chan-Frosch.
Ah, ja, ja.
Mhm.
Du meinst...
Enough said.
Gut. Um wieder zu Altdorf zu kommen, wo kein billiger Tabak hergestellt wird.
Weißt du's?
Ich hoffe doch nicht. Ich habe es auf jeden Fall nachgelesen und es wurde nichts vom billigen Tabak gesagt.
Das heißt Altdorfer Hecke.
Ja.
Ohne Filter.
Ah. Oh, Entschuldigung, Jeremy.
Alles gut. Ich schneide euch alle raus. Ich rede hier einfach alleine.
Auch gut.
Militärisch und kulturell ist Altdorf eben im Imperium auch eine riesige Hausnummer. Aus verschiedenen Gründen, aber gerade auch, weil eben Magier des gesamten Imperiums sich in Altdorf sammeln, um da zu studieren und sich ausbilden zu lassen, weil in Altdorf eben die Imperiale Magierakademie, zu der wir später noch kommen, beheimatet ist. Und diese Magier verteilen sich dann oft nach ihrer Ausbildung in den verschiedenen Provinzen des Imperiums, um den jeweiligen Fürsten und Herrschern da halt als Beratern zu dienen. Und die sind natürlich... Das Imperium ist ja eine, ich sag mal positiv ausgedrückt, eine Region, die auch ihre Streitigkeiten hat. Und da ist es natürlich gut, wenn die Berater der jeweiligen Fürstentümer aus der Hauptstadt kommen und die jeweiligen Fürsten auch dementsprechend beeinflussen. Das Gleiche gilt halt auch mit den Technikussen und der Imperialen Technikakademie. Die Technikusse sind halt dafür bekannt, dass sie Innovationen technischerseits bringen und die eben auch als Berater für die jeweiligen Fürsten eingesetzt werden. Und in Altdorf gibt es auch verschiedene Ritterorden, die an sich eine beträchtliche militärische Macht darstellen. Also Altdorf verbindet halt alles so an gut ausgebildeten Soldaten, Magier werden da ausgebildet und der technische Fortschritt wird da vorangetrieben im Imperium. Das bündelt sich halt alles in Altdorf und deswegen ist Altdorf eben ziemlich wichtig. Außerdem ist Altdorf eben auch ziemlich multikulturell, wenn man das mal so im Vergleich zu anderen Städten sieht, weil das ja auch so relativ im Herzen des Imperiums liegt und da gibt's halt auch viele verschiedene Völker, ne? Also beziehungsweise da leben halt auch viele Elfen und viele Zwerge und die tragen halt auch dazu bei, dass Altdorf so diplomatisch immer gut steht mit den verschiedenen Völkern und eben auch der Handel da floriert.
Gibt doch auch viele Botschaften von anderen Nationen da, ne?
Ja, ja, eben. Altdorf ist halt, also muss man sich halt wirklich so als
eine Metropole.
Eine Metropole, ja. Da ist halt, da wird viel Völkerverständigung betrieben, da gibt's eben den technischen Fortschritt, da wird nicht mehr abends irgendwie an der Straße eine Laterne mit dem Feuer angezündet, sondern da gibt's schon elektrisches Licht sozusagen in manchen Bezirken, in Anführungsstrichen. Und ja.
Was ich ein bisschen wild finde, muss ich ja mal sagen, dass die ganzen Berater ja aus Altdorf kommen, der einzelnen Kurfürstentümer. Das hat so einen Beigeschmack, finde ich. Wie seht ihr das?
Mhm. Also ohne schon wieder ein anderes Franchise ankratzen zu wollen, aber ist das bei Game of Thrones nicht auch so, dass
oh, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Alter,
die Maester werden noch, glaube ich, in der Hauptstadt ausgebildet,
genau.
Und dann an die verschiedenen Fürstentümer geschickt. Ja.
Ja. Ja, Da, ja, ja, sehen wir mal, wo sich der Autor da das abgeguckt hat.
Ja, genau.
Maybe.
Was man zu Altdorf dann eben auch noch sagen muss, abgesehen von der Stadt an sich, ist Altdorf halt traditionell der Sitz des jeweiligen Imperiums, Kaisers, sag ich mal, also des Imperators. Ich sag jetzt einfach mal Kaiser, weil immer im gleichen Satz Imperium und Imperator zu sagen, ist irgendwie albern.
Ja, Kaiser ist auch cool.
Altdorf ist halt der Sitz des jeweiligen Kaisers, dessen Hauptaufgaben sind halt in der Regel das Imperium zu vereinen, beziehungsweise unter den verschiedenen Provinzen Streitigkeiten zu schlichten. Weil das Imperium ist schon vereint, aber die einzelnen Fürstentümer hegen halt, haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen, immer wieder Zwists gegeneinander. Dann bricht fast ein Krieg zwischen den verschiedenen Provinzen aus. Ne? Da kommt so dieses Ganze zusammen. Der Imperator versucht das zusammenzuhalten. Der Imperator schickt seine Berater aus, die dann die verschiedenen Fürstentümer beraten und so. Alles nur, um das Imperium zusammenzuhalten, weil das Imperium schon öfter so an der Grenze lag, zu zerbrechen, beziehungsweise sich gegenseitig zu zerfleischen. Und das kann das Imperium sich eigentlich nicht leisten, weil es gibt halt genug äußere und innere Bedrohung. Gewählt wird der Kaiser im Endeffekt durch eine Wahlmonarchie. Das heißt, die Kurfürsten der verschiedenen Provinzen haben jeweils Stimmen. Dann gibt es einen Halblingsältesten vom Motland, der hat auch eine Stimme. Und es gibt Priester der zwei Hauptreligionen, das heißt des Sigmar-Kultes und des Ulrich-Kultes. Ich glaube, der Sigmar-Kult hat zwei Stimmen, der Ulrich-Kult hat eine Stimme. Das ist aber immer ein bisschen sketchy auch, weil der Sigmar-Kult immer den Imperator unterstützt, der aus dem Reichland kommt, und das Reichland hat dann nochmal Stimmen. Und wenn dann die Wahl schon angefangen hat, dann hat der Imperator aus dem Reichland schon mehrere Stimmen aus dem Reichland und vom Sigmar-Kult. Und dann haben es die Anwärter aus anderen Provinzen meist relativ schwer, dagegen noch anzukommen.
Finde ich auch ganz interessant. Als Historiker ein kleiner Funfact dazu. Hier sieht man einfach wieder total diese Anlehnung, was die Leute von Gewesigkeit gedacht haben, an was sie das Imperium orientieren. Ne? Also ganz klar hier Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, weil das war ja auch genau so eine Wahlmonarchie.
Ja.
Also finde ich immer wieder schön.
Also es ist halt auch immer das Ding, Reichland stellt halt meistens den Imperator, weil eben der Sigmar-Kult die Stimme immer dem Vertreter Reichlands gibt, und die Vertreter der Ulrich-Religion geben ihre Stimme immer an Middenheim, weil da halt der Ursprung ihrer Religion ist. Also das ist halt, ne?
Classy.
Als Imperator dürfen eben auch nur Kurfürsten gewählt werden, beziehungsweise auch Nachfahren und Erben der Kurfürsten. Aber es kann nie sein, dass irgendwer außerhalb ihrer Klasse sozusagen Imperator wird.
Ja, das geht ja auch nicht.
Ja, da halt auch in Altdorf der Sitz des Sigmar-Kultes ist, spielt Altdorf in der Vereinigung des Imperiums immer eine große Rolle, weil der Sigmar-Kult halt schon einen großen Einfluss auf das gesamte Imperium hat. Und wenn bei der Wahl eines Imperators Streitigkeiten sind, dann können sich alle immer darauf einigen, dass Sigmar schon ein cooler Kerl war. Und deswegen wählt man den dann halt im Zweifel, also wählt man halt im Zweifelsfall den aus dem Reichland.
Im Zweifelsfall muss er wieder herhalten. Ja.
Die Kirche ist halt, also das ist wie bei Warhammer 40k, auch die Kirche bei Warhammer Fantasy im Imperium ist halt auch ein politisches Instrument. Also, beziehungsweise wie überall.
Nein, natürlich absolut gar nicht. Was erzählst du denn dafür? Was, also das ist ja bodenlos. Jeremiah, Verzeihung, das ist ja das, also ich bin, oh Gott, ich glaube, ich muss erstmal beten gehen.
Entschuldigung, fände ich aber spannend,
mir durchgekommen.
Wenn es im Imperium auch zwei Religionen geben würde bei 40k.
Ja, wobei ich auch sagen muss, bei 40k bin ich nicht. Ja gut, es gibt ja zumindest den Mars, ne, der so eine Abwandlung der Religion.
Ja, stimmt, das stimmt. Naja, nicht nur ist das politisch total interessant, die Stadt, sondern halt auch, ja, wie schon ein bisschen angeklungen ist, es ist halt eine Vielvölkerstadt, ne? Also neben da irgendwie anderen Menschen, die da auch leben, so Bretonen und Tileanern, leben da auch viele andere Völker. Altdorf bietet so vielen Zwergen eine Heimat, deren Vorfahren sich da angesiedelt haben, als deren Gebirgsfesten feindlichen Angriffen zum Opfer gefallen sind. Diese Zwerge sind sowohl fähige Schmiede wie auch scharfsinnige Händler. Und ihre Anwesenheit stellt einen der wesentlichen Gründe dar, warum Altdorf zur mächtigsten und bedeutendsten Stadt im Imperium aufstieg. Durch so technologischen Fortschritt und so. Und bei einer Zählung im Jahr 2510 des imperialen Kalenders ergab sich, dass 1100 steuerpflichtige Zwergenhaushalte in dieser Stadt sind. Fand ich einen supergeilen, trockenen Fact.
Steuerpflichtige Zwergenhaushalte.
Das war doch hundertprozentig ein Deutscher, der das da reingeschrieben hat.
Locker.
Hundertprozentig.
Und genau, also die Menschen sind tatsächlich so ein bisschen, die leben zwar mit denen zusammen, aber die haben halt auch so Vorurteile, ne? Also die denken, alle Zwerge, die in Altdorf leben, sind nur Metall- und Steinhandwerker. Aber Zwerge machen natürlich auch alles Mögliche.
Erz und Kupfer zum Beispiel auch.
Oder halt Handel, ne? Aber klar, es gibt halt die berühmten Zwergeningenieure in der Stadt. Aber für keinen Zwerg ist Altdorf richtig die Heimat, ne? Also die sehen sich da halt nur so als Bewohner, aber es ist jetzt nicht so. Ich glaube, die fühlen sich jetzt so emotional nicht so verbunden mit diesem Ort, wie die Menschen, die da aufwachsen. Und nach einer Zeit, so mittlerweile, ist es auch wohl so ein bisschen so, dass Zwerge sich immer unwohler dort fühlen, weil deren Meinung nach zu viel die Elfen da ihre Finger im Spiel haben.
Mit den Zwergen finde ich auch ganz interessant, weil, also die fühlen sich nicht so zu Hause im Imperium, aber das sind ja auch, also zumindest so wie ich gelesen habe, dadurch, dass die sozusagen die Technikgeheimnisse der Zwerge weitererzählen, sind sie ja auch Verstoßene aus ihrem eigenen Volk.
Ja, tatsächlich ist es auch oft so, dass Zwerge, die bei den Zwergen ausgestoßen werden, ins Imperium gehen. Also so in beide Richtungen mäßig, ne?
Ja.
Ja. Ja, und neben Zwergen leben überall im Imperium Halblinge und auch in Altdorf. Und in Altdorf sind sie besonders zahlreich und es ist die größte Halbling-Population außerhalb von Motland. Halblinge werden ja überall, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, so diskriminiert halt rassistisch im Imperium. Aber das ist wohl deutlich weniger in Altdorf der Fall als in anderen Städten. Und in Altdorf sind besonders die Halbling-Köche sehr gefragt. Aber es gibt sogar eine Halbling-Miliz, die Teil der Stadtwache ist.
Ich habe mich bei der letzten Folge schon gefragt, was eigentlich die Vorurteile gegen Halblinge sind.
Tatsächlich ist eines der Vorurteile gegen Halblinge, dass die alle so gut kochen können und alle ein bisschen dick sind.
Ja gut, aber das ist ja jetzt nichts. Also.
Naja, und das sind halt, die sind halt Halblinge, ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen, die Frage wäre so ein bisschen wie, ja, warum werden kleine Menschen diskriminiert in unserer Gesellschaft.
Da kann ich dir was von erzählen.
Ja, du, ich dir auch, Bruder.
Weil ich zu gut kochen kann.
Ich glaube, da können wir alle so ein bisschen mitreden, irgendwie, irgendwo.
Ja, und ganz große gibt's auch in Altdorf, und zwar Elfen. So circa 2150 haben die angefangen, sich in Altdorf anzusiedeln. Die haben halt ein Konsulat eingerichtet. Also von den Hochelfen spreche ich jetzt natürlich. Und ja, immer mehr Elfen haben sich halt in Altdorf angesiedelt. Es gibt so ein Gerücht, dass halt auch so, es ist so einen geheimen Botschafter der Elfen gibt, der mit dem Kaiser spricht und auch so Hochelfen-Spione in der Stadt rumlungern und die Menschen ausspionieren. Waldelfen sind jetzt nicht so richtig angesiedelt in Altdorf, sind aber öfter mal zu Besuch. Und tatsächlich, die Menschen sind so ein bisschen zu blöd, um die auseinanderzuhalten und denken oft, das sind einfach Hochelfen, die da rumlaufen. Wer da aber auch am Start ist, sind Dunkelelfen, die sich dann halt als Hochelfen oder Waldelfen tarnen, um die Menschen auszuspionieren. Und weiter leben auch noch Oger in der Stadt. Die gibt's ja auch überall im Imperium, halt, naja, ganz normal irgendwie als Leibwächter, Hafenarbeiter.
Ja, Söldner auch viele.
So. Ja, genau.
Ich habe einen Ogre-Türsteher von so einem Kickstarter. Der ist auch richtig geil mit so einer. Sorry, dass ich da jetzt gerade so reinplatze, aber da musste ich gerade direkt dran denken. Der ist total geil. Der hält so eine Fackel hoch und hat dann auch so eine Pluderhose an und so eine Landsknecht-Klamotte hat er halt an. Geil. Und irgendwie so gefühlt 200er Bizeps, guckt richtig angepisst, hat eine Fackel in der Hand und das ist so ein Ogre-Türsteher aus dem Fantasy-Bereich. Könnte man auch super für Warhammer Fantasy, also für The Old World, für irgendwas vielleicht nehmen. So
ab in die Slideshow, sag ich nur.
Keine Ahnung. Ja, ich such den raus und dann gibt es. Der ist mega.
Regeltechnisch, ich weiß aber nicht mehr, aus welcher Edition das ist, meine ich mir aber auch zu erinnern, dass Ogre ESO als Söldner für alle im Endeffekt eingesetzt werden können.
Ja, ist auch so. Um den Bogen zu schlagen, es gibt noch eine Rasse, ein Volk, was sich auch in Altdorf rumtreibt. Und zwar, es gibt eine verborgene Vampirgemeinschaft, von denen einige tatsächlich den kaiserlichen Schutz genießen und auch die Politik heimlich beeinflussen. Das fand ich total interessant. Da denke ich, erzählen wir einfach nochmal mehr drüber, wenn es um Vampire geht.
Und den Verfassungsschutz?
Klar, wo es, ne, wo viele Menschen sind, da gibt es auch viele Blutsauger. Und ich meine, dass unter Altdorf auch irgendwelche Skaven rumlaufen, geschenkt, ne? Das ist uns, glaube ich, auch allen klar.
Ja, klar.
Und dieser ganze Vielvölkerstaat ist halt auch kulturell ja total interessant und dadurch auch so divers. Also Altdorf ist halt auch bekannt für seine zahlreichen Theater, aufwendige Inszenierungen, Opern. Die imperiale Elite sehen sich selbst gern als irgendwie Kunstmäzene. Gleichzeitig haben wir auch noch irgendwie, ne, ganz viele Tavernen, ja, Kneipen. Ja,
natürlich. Das abgestochene Schwein gehört natürlich einem Halbling oder einem Zwerg.
Das ist ja ganz klar.
Andererseits ist Altdorf nicht dafür bekannt, irgendwie jetzt so voll das große Fest irgendwie einmal im Jahr da zu haben oder so, wie es irgendwie, keine Ahnung, Mindenheim oder so manchmal stattfindet. Aber es gibt ganz oft so kleine Festivals, andauernd. Also die Liste davon ist wirklich mega lang, für jeden Scheiß. Ich habe da mal so ein paar rausgesucht, das fand ich irgendwie ganz amüsant. Zum Beispiel gibt es das First Quaff. Das ist ein Zwergenfeiertag, der auch von Menschen in Altdorf gefeiert wird. Und während ältere Zwerge die Zeremonien ernst nehmen, nutzen viele Altdorfer den Tag als Anlass für ausgelassene Trinkgelage. Fand ich super.
Das hast du sehr schön gesagt.
Dann gibt's natürlich den Sigmar-Tag, also Sigmars Geburtstag. Das ist dann, ja, weiß nicht, so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Es gibt eine große Prozession von Gläubigen, die zu einer Kathedrale gehen und dann gibt's Predigten und am Ende ein spektakuläres Feuerwerk. Und richtig cool finde ich auch die Pie Week, also die Kuchenwoche. Das ist ein traditionelles Halblingsfest.
Ich hab mal eine Frage ganz kurz, mit dem Sigmar-Tag und diesem, dieser gläubigen Pilgerfahrt, beziehungsweise was du gerade sagtest halt. Ab wann wurde das gefeiert oder wird das gefeiert? Oder wurde das gefeiert? Weißt du das?
Das kann ich dir nicht sagen.
Weil das war jetzt ja auch nicht so von Anfang an garantiert da. Also kann es ja eigentlich nicht wirklich denken. Das muss ich auch so
wahrscheinlich
entwickelt haben.
Seitdem, was ich cool finde, als
wenn
Gott
sich solche Dinge
wird, ne?
entwickeln. Ja, also 850 nach imperialem Kalender. Da hat nämlich Großtheogist Marius Mollus Sigmar zum einzigen Gott erklärt.
Marius Mollus.
Marius Mollus, ja. Starker Name auf jeden Fall.
Oh, ich habe eben auch was gelesen. Ich habe es leider nicht mehr da. Es gab einen Kurfürsten, der hieß wie so ein, wie Schleswig-Holstein, nur anders, so Helzweg-Schleswig-Holstein.
Ja,
so.
Ja, das stimmt, den hatte ich auch irgendwo.
Ja, Holzweg-Schleswig-Holstein, genau, war das, ja, da hatte ich, ach.
Da gibt's so viele Anspielungen auf Deutschland, das teilweise echt.
Ja, voll. Ja. Es gibt auch eine ziemlich coole Story, wo Sigmar da oben irgendwie so ein bisschen aufräumt, weil es da so einen kleinen Konflikt gibt, als er noch mit seinem Hammer unter den oder den Sterblichen weilte. Scheiße, die kriege ich genau jetzt natürlich nicht mehr zusammen. Ich fand sie auf jeden Fall mega geil, weil man da gemerkt hat, wie verschlagen und durchdacht er halt auch sein konnte, kann. Aber
ja, ich meine, es gibt ja auch Essen und so, ne, als Stadt. Das ist halt die meistbespukte Stadt im Imperium ist Essen.
Ja, und apropos Essen, die Pie Week, die Kuchenwoche, auch super geiles Festival, ein traditionelles Halblingsfest und das wird im gesamten Imperium gefeiert. Und dann gibt's einen großen Freiluftmarkt auf einem Platz und da werden heiße Pasteten und Bier angeboten und natürlich, also, ne, ich hab's auch gerade falsch übersetzt, ne, Pie meint nicht Kuchen, wie wir in Deutschland das kennen, sondern natürlich, wie die Engländer das essen.
Ja, ja, diese gefüllten Pasteten.
Ja, ja, genau. Und in der Woche gibt es Wettkämpfe rund um das Backen und Verzehren von Pasteten, bei denen die Gewinner mit riesigen Trophäen ausgezeichnet werden. Fand ich sehr schön, das würde ich gerne mitmachen, auf jeden Fall.
Ja, guck mal, das ist auch immer sowas, das sind dann so kleine positive Sachen, die es bei Warhammer Fantasy gibt, die ich immer witzig finde, die so bei 40k fehlen. Bei 40k wäre die Kuchenwoche dann, da wirst du gezwungen, ein Jahr lang Kuchen zu essen und wer was anderes isst, wird sofort erschossen.
Ja, ja, oder du wirst gezwungen, Mutterkuchen zu essen oder so. Ja, um das Ganze abzuschließen, in der Gesellschaft dieser Stadt gibt es halt auch ganz viele Gilden für alle möglichen Berufe und auch Völker. Es wäre müßig, die alle aufzuzählen, aber das ist von Sachen, die irgendwie verständlich sind, irgendwie eine Schlachtergilde oder die Zwergen-Ingenieursgilde, gibt es halt auch eine Gilde für Ale und Wein.
Finde ich jetzt nachvollziehbar, also, aber gut.
Ja, manche sagen so, manche sagen so.
Ne? Die Trinkergilde.
Ja.
Richtig geil mit so Gildentreffen und wo alle so kleine so freimaurermäßige Schürzen, so Kellnerschürzen oder Wirtschürzen anhaben mit irgendwelchen Sachen drauf und orgeln sich ordentlich einen rein und so.
Nein, Schatz, ich bin kein Alkoholiker, ich bin in der Weingilde.
Ja, wahrscheinlich sind die Leute, die man sonst immer vom Supermarkt trifft, auf die Idee gekommen, ey, wir gründen uns jetzt als Gilde. Wir
organisieren uns.
Wir sehen uns als Trinkergilde. Richtig geil. Und da gibt's auch 3 Stufen, denen du aufsteigen kannst. Bis du irgendwie Großmeister wirst oder so eine Scheiße oder irgendwie
Anführer. Ich bin der Meisteralkoholikus.
Der Erztrinker.
Meisteralkoholikus. Tach, ich bin's, der Erztrinker aus Huro. Oh Gott. Scheiße, ich krieg die Tür nicht zu. Ah, herrlich, ey. Das ist, da kommt man kommt aus dem Lachen kaum raus. Und danke, Paul, für diesen Beitrag. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sehr gerne weitermachen mit dem nördlichen Teil von Altdorf. Und der beheimatet natürlich die Gilden der Magie oder die Magiergilden, das kannst du halt wie ein Dachdecker. Das Zentrum, also die Magiergilden, Akademien, nicht Gilden, in Altdorf, bilden sozusagen das Zentrum für magische Studien seit der Zeit von Magnus dem Frommen. Es gibt genau 8 davon, also es gibt 8 Magiegilden in Altdorf, entsprechend den Farben der Winde der Magie. So, da gibt's zum Beispiel zuallererst den Bernsteinorden. Der liegt außerhalb von Altdorf in den Höhen der Ember Hills oder Bernsteinhügel. Und die Magier dieser Akademie meiden die Zivilisation größtmöglich, also so gut es eben geht, da ihre Naturmagie sich halt auf Natur bezieht und die halt nicht so Bock auf andere Menschen haben, andere Lebewesen irgendwie, beziehungsweise also Zivilisation.
Laufen über den Strand und suchen ihre Bernsteinkrümmel zusammen, aus denen sie dann ihre Zauber.
Ja, wer weiß, ne? Das ist ja auch was Schönes halt, ne? Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Genau, sie ziehen die Wildnis halt vor und arbeiten oft mit Tiergeistern und Naturkräften. Dass der Bernsteinorden, also die Akademie des Bernsteinordens, dann geht's weiter mit der Akademie des Amethystorden in der Nähe des berüchtigten Friedhofs von Alt-Altdorf. Kleiner Wortwitz. gibt's auch Neu-Altdorf, das, aber naja, wer weiß. Diese Akademie ist bekannt für ihre Verbindung zum Tod und zur Nekromantie. Spricht mich natürlich gleich auf mehreren Ebenen an. Totenbeschwörer und so, geil. Würde ich mal sagen. Genau, der Friedhof auf Alt-Altdorf, der hat auch die Heimat bietet für viele Pestopfer und ja, der wird halt von den meisten gemieden. Also auch die haben ihre Ruhe, die Recken vom Amethystorden. Als nächstes haben wir die Akademie des Feuerordens. Und diese Akademie ist bekannt für ihre feurigen Türme, die mit magischen Flammen gekrönt sind. Das stelle ich mir richtig geil vor. Die Magier hier spezialisieren sich, wie man das auch schon sich denken könnte, auf Feuer und auf Kampfmagie. Und die haben garantiert den größten Rummel auf ihrer Seite, möchte ich mal meinen. Also wenn man an diese von Flammen gekrönten Türme denkt.
Hammer und geil, ein Zauber, den flammenden Schädel. Einfach so ein riesiger Totenschädel aus Flammen, der über die Gegner hinweg pustet.
Alles, was irgendwie, keine Ahnung, also das ist also, hallo?
Und Feuerball, ein
cooles,
ne?
Ein Faktor Klassiker. 10.000. Ja, Klassiker, Feuerball geht immer. Auf jeden Fall. Die Akademie des Himmelsordens, das wäre der nächste Punkt auf der Liste. Und ja, auch die sind für Türme bekannt, aber für ihre Höhentürme, die sich halt bis in den Himmel erheben. Also hat auch Altdorf ganz offensichtlich Wolkenkratzer oder irgendwas, was in die Richtung auf jeden Fall geht. Die Magier dieser Akademie beschäftigen sich mit Astrologie und Vorhersagen. Auch das kann man so ein bisschen dem Namen schon ab. Also vom Namen ableiten, das kann man sich schon so ein bisschen denken, finde ich. Das macht ja auch so ein bisschen Sinn. Mhm. Dann haben wir hier noch den Goldorden, der auch eine Akademie bekommen hat. Und das ist eigentlich nicht eine richtige Akademie, so wie man sich das vielleicht vorstellt, so ein Gebäude oder irgendwie, keine Ahnung, wo halt studiert wird und sowas, sondern das ist ein großer, also ein enorm großer Schmiedekomplex innerhalb der Stadt. Da wird es mir wahrscheinlich auch relativ schwer fallen, den von, weiß ich nicht, irgendwelchen Metallbuden aus Metallschlacke oder sowas, das Ding zu unterscheiden oder sowas, weiß ich nicht. Die Besonderheit ist, die Alchemisten dieser Akademie sind bekannt für ihre metallurgischen Experimente und verschmutzen dabei oft den Fluss Reik mit ihren arkanen Chemikalien. Da kann man ja froh sein, dass sich der Fluss gabelt irgendwann, weil das ist echt ziemlich scheiße. Aber Fortschritt muss ja offensichtlich sein und dann ist es ja in Ordnung, wenn man arkanen Metallschrott ins Wasser kippt. Was soll da schon passieren?
Kommt, glaube ich, auch der berühmteste Magier des Imperiums her, hier Balthasar Geld. Dieser hat man bestimmt schon mal, also Geld mit T.
Balthasar Geld.
Ich habe direkt an Moneyboy gedacht.
Ja. Yeah. Aber bestimmt schon mal Fotos von gesehen, dass dieser Typ mit der Goldmaske, der so einen schweren Unfall im Gesicht hatte und deswegen eine Goldmaske trägt.
Ja. Stabiler Typ. Genau, also von den arkanen Chemikalien, von denen man wahrscheinlich grau werden könnte, kommen wir direkt zur Akademie des Grauen Ordens. Das passt dann ja so ein bisschen. Vielleicht haben die ein bisschen aus dem Fluss genascht, wer weiß.
Überleitungskönig.
Der Überleitungskönig ist am Start. Ich habe es mir extra so aufgeschrieben. Ich dachte mir so, nee, ich ziehe das mal hier einen vor. Ne, so muss das sein. Genau, der Graue Orden in einem heruntergekommenen Gebäude in den ärmsten Slums von Altdorf. Da steht die Stätte des Wissens des Grauen Ordens. Das ist ja richtig scheiße. Ich meine, wer will das machen? Das ist ja richtig furchtbar. Die zeichnet halt aus, dass diese Akademie berüchtigt ist für ihre Geheimhaltung und die soll halt mit vielen geheimen Tunneln verbunden sein. Also da ist so viel sneaky Gedöns unterwegs. Die Magier hier spezialisieren sich auf Illusionen und Täuschungen. Also, ja, ich hätte jetzt fast gedacht irgendwie erstmal so, die sind Meister auf dem Gebiet des Trübsalblasens oder sowas, aber weiß ich nicht, das klingt eher als eine Strafe, als irgendwie, oh, das suche ich mir jetzt aus und hab da richtig Bock drauf, so ein bisschen. Der Jadeorden, der das Leben symbolisiert. Die Akademie besteht aus lebenden Bäumen und ist hinter hohen Steinmauern verborgen. Die Magier dieser Schule arbeiten mit Lebensmagie, wie man ja auch schon dann entnehmen kann, konnte eben, und haben eine starke Verbindung zur Natur. Das sind dann auch die Druiden, so würde ich sagen. Ne? Also
ja.
Kann man, glaube ich, relativ gut als grüne Zauberer, Druiden, wie auch immer, beschreiben.
Ich glaube, das Tabletop-Modell sieht auch ziemlich so aus, wie man sich so einen Fantasy-Druiden vorstellt, mit so weißem Gewand und ich glaube sogar irgendeinem Tier auf der Hand.
Ja, guck. Ich hätte jetzt nur ein Bild gesehen aus irgendeinem Warhammer-Computerspiel und da, es ging, also es war jetzt kein weißes Gewand, es war halt grün, aber es ging so auf jeden Fall so in die Richtung halt, ja. Also der Druide ist durchaus zu erkennen, dezent. Ne? So, dann kommen wir zur Akademie des Lichtordens. Diese Akademie hat eine mystische Pyramide als Hauptgebäude. Ja, auch hier Flashbacks von der Horus Heresy. Es lässt mich nicht in Ruhe. Die Magier hier konzentrieren sich auf Lichtmagie, Heilung und Schutzzauber. Das ist eine coole Nummer.
Nice.
Das wären die Akademien der Magie in Altdorf. Ich finde, das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Thema. Ich habe das jetzt nur einmal kurz so halbwegs kurz versucht, so runterzurattern, aber ich fände es, glaube ich, ziemlich geil, wenn wir zukünftig eine Folge machen werden, wo es wirklich um verschiedenste Arten von Magie geht und die Leute, die halt diese Arten praktizieren, so. Weil das ist auf jeden Fall eine Einzelfolge wert, weil über jede Akademie könnte man jetzt hier irgendwie wirklich, also
die Folge
Aufsätze schreiben, wie ich finde.
Die Folge zur Hexerei und Zauberei.
Ganz genau, ganz genau. Deswegen möchte ich hier nicht zu weit drauf eingehen. Das wäre eigentlich zu, also das wäre ziemlich schade. Weil ja, das würde den Rahmen echt derbe sprengen. Ne? Und Altdorf bietet halt alles, ne? Das ist irgendwie ziemlich cool. Das ist
so wie Berlin, weit. Nur in geil.
So wie Berlin, nur in geil.
Also Hamburg sozusagen.
Oh.
Hamburg.
Nee, den Beef will ich nicht aufmachen, aber Berlin ist schon scheiße. Also egal, ja, wo ihr wohnt, Freunde, ja, es ist besser als Berlin.
Ein bisschen groß, Berlin, ein bisschen groß.
Selbst wenn ihr in Berlin wohnt, ist es besser als Berlin, glaubt dran.
In Altdorf also gibt es bestimmt keinen KitKat.
In Berlin gibt es auf jeden Fall keine richtigen Elfen.
Okay, und wo man noch was lernen kann, ist die Uni. Es gibt nämlich eine ganz berühmte Uni in Altdorf. Altdorf ist eine weithin berühmte Stadt für Bildung und das Lernen. Die Universität von Altdorf genießt das höchste akademische Ansehen im Imperium. Adelsherren und Prinzen aus vielen Ländern kommen hier zusammen, um den größten Denkern des Imperiums zu lauschen. Und die Uni, also ist die bedeutendste Stätte für allgemeine Bildung und Wissen in der gesamten alten Welt tatsächlich. Ihr weitläufiger Campus erstreckt sich über ein ganzes Stadtviertel und ist belebt von Studenten und Professoren aller Art, adlige Müßiggänger, fleißige Bürgerliche und einige Glückspilze aus ärmeren Verhältnissen können da auch mal studieren. Auch angehende Magier besuchen manchmal die Uni, um halt auch eine umfassende weltliche Ausbildung zu bekommen. Trotz der Bemühungen der Verwaltung ist die Universität aber auch ein Zentrum für aufrührerische und revolutionäre Ideen, die sowohl bei Studenten als auch bei Professoren Anklang finden. Das ist dieser sogenannte Kulturmarxismus, von dem Jordan Peterson immer redet, glaube ich. Viele hitzköpfige Studenten kommen da auch auf die Ideen, ihre Konflikte in Duellen auszutragen, wo sie dann halt so ganz klassische Pistolenduelle machen. Da geht auch gerne mal der ein oder andere über den Jordan. Ja, man kann alles Mögliche da studieren, vor allem halt so Naturwissenschaften, Philosophie und Jura und so ein Kram. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber es ist wichtig, sie zu erwähnen.
Gut, nachdem wir jetzt die Universität in Altdorf durch haben, kommen wir zur zweiten großen Akademie in der Stadt, neben der Magierakademie. Oder sagen wir mal der dritten, aber ich würde mal sagen, zweiten wichtigen.
Ja. Was ist die Uni?
Ich wollte es die ganze Zeit nicht singen. Jedenfalls kommen wir zur Imperialen Technicus Akademie. Und die wurde gegründet von Leonardo da Miragliano. Das ist ein tilianischer Erfinder, der überhaupt keine Verbindung zu Leonardo da Vinci hat oder auf den überhaupt nicht angespielt wurde.
Wirklich?
Woher kommt der nochmal?
Tilea.
Ja, siehst du, das ist ja nicht, also ist ja nicht Italien.
Nee.
Ja, also.
Das ist nicht sowas wie Fantasy Italien oder so.
Fantasy Italien.
Jedenfalls die Imperiale Technicus Akademie ist das Zentrum für die ganzen technischen Innovationen und die ganze mechanische Entwicklung im gesamten Imperium. Also das ist nicht nur für das Reichland oder Altdorf wichtig, sondern da kommen wirklich, wie bei der Magierakademie, kommen da Technikus aus dem ganzen Imperium zusammen, um sich da einzubringen. Und das ist eine von drei Institutionen, die tatsächlich mit dem Titel Imperial vor ihrem Namen geadelt wurde. Das sind eben die Imperiale Technicus Akademie, die ist in Altdorf, die Imperiale Magier Akademie, die ist auch in Altdorf und die Imperiale Artillerieschule, die ist in Nulln. Also sieht man schon zwei Drittel der, zumindest vom Imperium aus gesehen, wichtigsten Einrichtungen sind in Altdorf, was auch nochmal betont, was Altdorf für ein wichtiges Zentrum im Imperium ist. Wie schon gesagt, ist das eben die Ausbildungsstätte für alle Technikusse des Imperiums. Ganz oben steht dann Meistertechnikus und darunter sind die Leute aufgeteilt eben in Technikusse, Ingenieure und Alchemisten, die sich dann im Laufe ihrer Ausbildung jeweils auf Sparten spezialisieren. Sowas wie der eine macht seinen Meister in Dampfkraft, der andere in Schießpulver, Metallurgie oder Artillerie. Und was auch eben was Besonderes ist, dass, wie Paul schon erwähnt hat, es gibt ja vereinzelt, in Anführungsstrichen, Zwerge im Imperium oder in Altdorf. Und gerade in der Imperialen Technikus Akademie bündeln die sich eben. Und diese Zwerge werden von ihren Artgenossen jedoch verachtet und Miesnicks genannt. Es sind eben Zwerge, die sozusagen mit der Tradition der Zwerge brechen, ihre Geheimnisse für sich behalten und das dann eben ins Imperium tragen und da eben dazu beitragen, dass das Imperium technisch fortschrittlicher wird. Die komplette Akademie ist nur dem Imperator unterstellt. Also die ganzen Kurfürsten und so haben da nichts zu melden. Jeder Kurfürst, der irgendwelche Waffen haben will, wenn jetzt ein Kurfürst irgendwie, 20 Gewehre für sein Regiment haben will, muss der erst eine Anfrage beim Imperator stellen und der muss das dann genehmigen und dann beliefert die Akademie den Kurfürsten mit Waffen. Ansonsten geht da gar nichts.
Krass, das ist ja so ein bisschen wie in den USA der Präsident.
Ja, ist schon so. Also das Ding ist halt auch, was das für ein Aufwand sein muss, auch für den Imperator, ne? Weil ich meine, wie groß das Imperium ist und es ist ja auch im ständigen Krieg und da wird halt wahrscheinlich ständig jeder irgendwie Anfragen für irgendwelche Waffen haben und das muss dann alles erstmal über den Imperator laufen. Wahrscheinlich kommt dann immer ein Diener mit irgendeinem Blatt Papier und dann muss das unterschrieben werden.
Ja, der hat da bestimmt irgendeinen Angestellten für.
Ah, weiß ich ja nicht. Der muss bestimmt den Zettel nicht lesen und seinen Stempel draufdrücken.
Der hat wahrscheinlich, der macht keine Unterschrift, sondern der hat einen Stempel in Form seiner Unterschrift.
Ja, wahrscheinlich. Ein Ring, ein Siegelring. Und da ist seine Unterschrift drauf.
Nee, ist einfach nur so ein großer, so ein fetter Stempel, wo einfach nur so ein rotes Kreuz drauf
abgelehnt.
Ist. Abgelehnt. Nee, das haut er als Unterschrift überall runter. So, mach dein Zeichen.
Feldtests mit vielen der Erfindungen werden auf dem Schlachtfeld meistens abgehalten, weil die Akademie eigentlich auch zum Großteil nur Technik voranbringt, die dem Militär dient, weil das Imperium eben eigentlich immer an irgendeiner Front gegen irgendwen kämpft und da müssen immer Waffen erhalten. Und es gibt noch einen kleinen Ableger der Akademie, der befindet sich in Nullen und da habe ich tatsächlich auch das Buch zugelesen. Ich glaube, das ist das erste oder zweite Buch von Felix und Gotrek, wo die Skaven die Akademie auch überfallen und versuchen, einen Dampfpanzer zu erbeuten. Das geht dann irgendwie schief, aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass Skaven da eine Zeit lang mit einem Dampfpanzer durch die Gegend
ambitioniertes Vorhaben.
Ja, also so, es ist halt in dem Buch wieder wie immer, ne? Das war halt ein Plan von Tankul und der wäre fast aufgegangen, wären seine Untergebenen nicht so wahnsinnig schlechte Untergebene gewesen.
Es könnte ja alles so gut laufen, wenn ihr nicht so dämlich
wärt. Ja, ich meine, das ist ja nun mal, also jeder Fehlschlag des Skaven ist ja im Endeffekt, also ich habe alles richtig gemacht, aber die anderen waren richtige Vollidioten. Ich kann halt nichts machen, wenn meine Befehle nicht umgesetzt werden.
Ich bin mir keiner Schuld bewusst, weil ich stand hier um 12 Uhr. Nee. Ihr seid nach 12 gekommen, also shame on you.
Also ich meine, man kämpft halt auch gegen Felix und Gotrek, da hat man sowieso verloren, weil Plot Armor und so.
Ja, da braucht man den ja vorher nicht erzählen, ne?
Jedenfalls habe ich mir noch ein paar Erfindungen durchgelesen, die in der Akademie gemacht wurden und hat da mal die besten meiner Meinung nach rausgeschrieben. Da gäb's zum Beispiel, ihr könnt ja mal raten, was das dann im Endeffekt für Waffen sind. Von Meinhofs wirbelnde Todeskalvakade.
Nochmal was?
Von Meinhofs wirbelnde Todeskalvakade.
Ich stell mir ein Wagenrad vor. Das ist ein wütender Pöbel. Ich stell mir ein Wagenrad vor mit so Seilen dran und dann Kugeln am Ende.
Das ja, ist dreht. Ist eine Bündelmuskete.
Also ein Maschinengewehr.
Ah. Nee, da kannst du dann irgendwie 100 Schuss gleichzeitig abfeuern. Also du hast einen Griff quasi, sag ich mal so, und dann hast du da nicht einen Einlauf, sondern ganz viele so nebeneinander.
Dann gibt's noch, das ist ziemlich selbsterklärend, aber ich fand den Namen einfach geil. Frau Michaels zaumzeugloses Pferd oder Michaels pferdeförmige Vorrichtung dynamischer Fortbewegung. Das sind mechanische Pferde, von denen ich tatsächlich auch gar nicht wusste, dass die im Imperium gibt, aber das wird wohl von manchen Technikussen geritten.
Stimmt, es gibt ein altes Modell dazu.
Ja, ja, das hab ich dann auch gesehen. Dann gibt's natürlich den imperialen Kriegswagen. Das ist dieser von Pferden gezogene Anhänger, auf dem manchmal einfach nur Musketenschützen stehen, manchmal ein Mörser drauf angebracht ist. Dann natürlich der Dampfpanzer. Ich glaube, das ist so ziemlich das berühmteste. Und dann gibt es noch den besten Namen. Das wäre Leon Todmeisters wundersam weitreichende Muskete für unvorhersehbare und unerwartete Lebensberaubung. Das ist der Originaltitel der Hochland-Langbüchse, also einem Scharfschützengewehr.
Geil. Das ist richtig gut.
Oder von Meinkopfs makrogefederter Akzelerator multiplen Bleihagels. Das ist der Entwicklungsname für die Höllenfeuer-Salvenkanone.
Geil. Ah, yeah, yeah. Wenn du im Armeebuch, im Waffenprofil erstmal zwei Zeilen brauchst, um den Namen auszuschreiben. Ja.
Also ich habe tatsächlich, also ich habe es zuerst im Internet gelesen und dann habe ich nochmal durchgeblättert durch meine imperialen Armeebücher und da standen die tatsächlich auch drin, die Namen. Da habe ich es dann wieder gefunden.
Geil.
Genau, das Einzige, was ich noch gefunden habe, was tatsächlich nicht militärisch war, sind dampfgetriebene Brücken, die in Altdorf ziemlich häufig sind, die dann im Endeffekt hoch und runter fahren können, damit Schiffe den Reich passieren können.
Ah, ja, cool. Das hat ja schon voll was Steampunkiges eigentlich so.
Ja, ja, voll. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass die Technik im Imperium tatsächlich so weit ist, dass es da sowas gibt. Also ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass die da teilweise jetzt in den reicheren Vierteln zum Beispiel so in Anführungsstrichen elektrische Straßenlaternen haben. Aber dass da jetzt tatsächlich so Steampunk-Gedöns, wobei es ja auch Sinn macht, ne? Es gibt ja auch den, also die haben einen Panzer, der mit Dampf fährt. Dann können die eine Brücke hoch und runter bewegen.
Das stimmt schon.
Gut, das war es von meiner Seite soweit zu der Technikus-Akademie.
Ja, vielen Dank. So jetzt sozusagen die Überleitung zu Kriegen, von Kriegswaffen zu Kriegern. Und zwar gibt's im Imperium die sogenannten Ritterorden. Und die sind natürlich auch in Altdorf angesiedelt. Viele haben da ihre Hauptquartiere oder zumindest ein Ordenshaus. Und zwar sind Ritterorden, ja, Kriegerbruderschaften, die auf Streitrossen oder manchmal sogenannten Demigreifen unterwegs sind. Das sind Adlige, die, ja, ganz klassisch Ritterrüstung tragen. Sie haben Wappen auf ihren Schilden. Sie sind aber nicht so wie bretonische Ritter, so dass jeder irgendwie hat seine eigene Heraldik oder so, sondern sie sind richtig in Regimenten und organisiert und unterscheiden sich dann in ihren eigenen Orden. Erzähl einmal kurz von den wichtigsten Orden einfach.
Kann ich kurz eine Frage stellen?
Natürlich.
Ist das dann auch eher so ein Stand oder ist das ein Beruf dann, wenn man Ritter wird? Also wird man automatisch Ritter, wenn man gut kämpfen kann und Adliger ist? Oder entscheidet man sich als Adliger dann Ritter zu werden? Und
eher so. Also das ist schon eher ein Beruf.
Okay.
Und ich glaube auch einer, den du auch gar nicht, also du musst auch schon was können dafür, ne? Du bist, also das ist eher so Elite-Soldat.
Ja.
Genau, die wichtigste, also eigentlich der bekannteste Orden ist die Reichsgarde. Das ist halt die Leibwache des Imperators. Das ist der Altdorfer Ritterorden. Dann gibt es noch die Ritter des Weißen Wolfs, die Knights Panther und der Order of Blazing Sun. Die Ritter des Weißen Wolfes sind alles Anhänger von dem Gott Ulrich und sind halt so für ihre rauen und kriegerischen Sitten bekannt. Also Space Wolves, ne, so Wikinger-mäßig, so
Äxte, Pelze, Pell,
lange Haare,
Met.
Mel. So. Die Knights Panther sind eigentlich, ja, dafür bekannt, dass sie so exotische Felle und sowas tragen und auf ihren Helmen sind so Pantherfiguren und die haben ihre Wurzeln aus früheren Kreuzzügen gegen Arabi und waren halt viel einfach im Süden der alten Welt unterwegs.
Also im Endeffekt so Kreuzzugsritter, oder?
Ja, die halt aber irgendwie sie den so ein bisschen sich so an dem Stil der Region angelehnt haben oder so.
Ah, okay. Fancy Kreuzzugsritter.
der Order of Blazing Sun, der ist ja auch so stark religiös, so ein bisschen wie die Ritter des Weißen Wolfes. Und die beten die Kriegsgöttin Myrmidia an. Da, also die sind so ein bisschen mysteriös. Da gab es nämlich irgendwie einen Tempelsturm bei einem Tempel von der. Und dann ist ein Wunder geschehen und der Orden ist entstanden. Und alle sind so, hä?
Okay. Wie?
Und alle finden die so ein bisschen sketchy, aber die sind halt starke Kämpfer und werden als Verbündete einfach sehr geschätzt und deswegen auch toleriert sozusagen.
Aber keiner weiß, wo die so richtig herkommen.
Ja, so ein bisschen so von Zauberhand so.
Okay.
Aber dazu vielleicht auch mal mehr, wenn wir uns nochmal ganz genauer mit denen befassen. Genau, und organisiert sind die halt so ein bisschen, ja, die werden geführt von einem inneren Circle, von einem inneren Kreis, der halt aus Veteranen besteht, die sich ja einfach durch Leistung hervorgebracht haben. Genau, das sind dann die Anführer der jeweiligen Orden. Und dann gibt's noch ganz viele Kleinstorden überall in der Region mit all ihren Facetten. Aber genau, das waren jetzt so die wichtigsten.
Ich wollte gerade sagen, weil als du die Hauptorden aufgezählt hast, weil ich finde am coolsten, so rein vom Look her, die Morsritter. Die sind ja, Mors ist ja hier der Gott des Todes, der sich um die Toten kümmert und so. Und die haben ja so geile schwarze Masken, die sie dann tragen. Und ich weiß aber nicht, ob die in Altdorf beheimatet sind. Das ist halt das Ding. Oder ob es die überall gibt, wo ein Friedhof ist oder so. Ich weiß nicht.
Tatsächlich habe ich zu denen das nicht gefunden, ob die da rumhängen.
Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich.
Aber es ist auch so ein bisschen random. Also es gibt so manche Orden, die so total winzig sind, die dann da ein Ordenshaus haben.
Ja, ist halt wahrscheinlich wie heutzutage mit irgendwelchen Sekten, ne, wo es ja auch in Wuppertal irgendwie den Jesuiten-Kindergarten gibt und so ein Kram. Du hast da noch nie, also ist ja. Dann halt so eine kleine Kaschemme irgendwo im Hinterhof.
Mhm.
Ja, apropos Jesuiten.
Religion ist ja was richtig Tolles, ne, das weiß man ja. Und deshalb ist auch Altdorf das religiöse Zentrum für die Verehrung Sigmas an vorderster Front. Das ist ja erstmal vollkommen klar, ne? Des Gründers und Schutzpatrons des Imperiums muss natürlich immer ordentlich gehuldigt werden. Also es funktioniert bei 40k ja schon wunderbar, also warum soll es in der alten Welt anders sein? Genau, wir haben zunächst erstmal die Kathedrale des Sigma in Altdorf und die Kathedrale, das ist halt, wie der Name schon vermuten lässt, ein beeindruckendes Bauwerk, was halt Sigma gewidmet ist. Und zur Architektur, sie hat eine achteckige Form und ist reich verziert, so als groben Abriss einmal. Die historische Bedeutung, es wird gesagt, dass sie an dem Ort errichtet wurde und jetzt kommt's, denn Führerkult wird genau da angefangen zu schreiben. Sie wurde an dem Ort errichtet, oder soll an dem Ort errichtet worden sein, an dem Sigma zum ersten Kaiser gekrönt wurde.
Natürlich. Also,
wenn es heroischer nicht geht, denn bitte, ne? Das ist natürlich, ja, ist der Wahnsinn.
Ist mir gerade, wo du achteckig gesagt hast, auch aufgefallen, war die Kathedrale in der Hauptstadt von Game of Thrones nicht auch achteckig? Wurde das schon wieder geklaut?
Ja, J.R.R. Martin, Alter, gib's doch zu. Du hast einfach nur ganz viel Warhammer gelesen. Gib's doch zu.
Du hast eine Ecke hast du weggenommen und dann hast du doch irgendwie, es waren doch die sieben oder göttlichen sieben oder so bei Game of Thrones.
Ach, verdammt, das kann auch sein.
Ja, ein Zacken weniger, mein Gott. Ja. Aber genau, das nächste relativ beeindruckende ist die, oder wäre dann die Residenz des Großtheogonisten in der Nähe der Kathedrale natürlich. Und das ist ein großer, prunkvoller Palast, wie auch sonst. Ne? Denn wenn wir eins wissen, dass ja die Kirche
bescheiden ist.
Genau, ist bescheiden und selbstlos. Naja, gut, aber mein Gott. Ne? Aber dieser Palast hat natürlich auch eine Funktion. Und zwar dient er als offizielle Residenz des Großtheogonisten, wie der Name ja auch schon beschreibt. Und das ist der höchste geistliche Führer der Sigma-Kirche. Also auch der ist garantiert ein... Mir fällt nichts Nettes ein, deswegen mache ich direkt weiter. In Altdorf gibt es nämlich halt... auch noch generell eine Vielzahl von wichtigen Tempeln, die den verschiedenen Göttinnen und Göttern gewidmet sind. Und da gibt's, ja, viele, viele, viele. Aber drei sehr bedeutende, wie ich finde. Und zwar haben wir da zunächst den Reichstempel. Und dieser Tempel ist einer der zentralen religiösen Orte in Altdorf. Und er liegt im westlichen Teil der Stadt und spielt eine wichtige Rolle im spirituellen Leben der Bürger. Das ist für jedermann. Also da würde ich schon eher denken, bei dieser kleinen Einführung, bei dieser kleinen Vorstellung, das ist doch schon bürgernäher als dieser andere Prunkscheiß, weil da offensichtlich auf eine Art Palast verzichtet wird. Der zweite nennenswerte Tempel gilt der Göttin Shalya. Und Shalya ist die Göttin der Heilung und Barmherzigkeit. Auch da ist es, klingt auch schon wieder viel, viel netter. Ihr Tempel ist ein Ort des Trostes und der Genesung, wo Kranke und Bedürftige Hilfe finden können.
Kranke und Bedürftige, geht.
Auch das würde ich voll unterschreiben, wenn ich was mit Religion anfangen könnte. Auch das klingt total super. Dann gibt es noch den, meiner Meinung nach, nennenswerten Tempel der Rühr. Und Rühr ist die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Und auch da ist es wieder ein sehr, sehr schöner Punkt, wie ich finde, ne? Ihr Tempel dient als Zentrum für Rituale, die mit dem Wachstum und der Ernte verbunden sind. Und ich würde jetzt mal mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass da die Kollegen des Jade-Ordens gerne hausieren. Könnt ihr mir gut vorstellen.
Vermutlich.
Das würde ja passen halt, ne? Und zusätzlich zu diesen Tempeln gibt's halt ja auch noch andere bemerkenswerte Orte, die so ein bisschen in die, weiß ich nicht, religiös-spirituelle Ecke vielleicht gepackt werden könnten. Das wäre dann der Friedhof in der Nähe des Reichstempels. Und dieser Friedhof liegt halt an der Südstraße und bietet einen Ort für die letzte Ruhe vieler Bürger Altdorfs. Und ich finde, das gehört so ein bisschen, also wenn man über das Thema spricht, so ja, dann gehört das irgendwie so zusammen. Also Friedhof oder Gottesacker, glaube ich, wurde das ja auch irgendwie im Mittelalter genannt. Ja, Tempel oder Kirchen oder wie auch immer, so ein bisschen ist das eine gehört mit dem anderen zusammen irgendwie.
Ja.
Ist ja früher auch hierzulande oft so gewesen oder gängig gewesen, dass halt der Friedhof auch direkt an der Kirche oder an einer Kapelle war, irgendwie angeschlossen. Das war ja alles so beisammen, ja. Und dann gibt's da noch den großen Glockenturm.
Meine Ohren werden größer als Skaven-Spieler.
Mein Ohren werden größer. Ja, da sitzt halt so ein verrückter Glöckner, den alle die Ratte nennen. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da gibt's halt diesen großen Glockenturm, über den habe ich leider nicht wirklich was gefunden, außer dass es ein sehr markantes Bauwerk ist und möglicherweise, oder ich vermute mal, eine religiöse Funktion einnimmt und sicherlich auch noch eine städtische Funktion. So, aber Glockenturm, in der Nähe der Tempel steht. Ich vermute mal, da wird auch gerne mal zum Gebet gerufen oder sowas, ich weiß
ja, nicht. Ja, Uhrzeit halt auch, ne? So ganz pragmatisch, gehe ich mal
von. Ja, wie gesagt, neben den städtischen Funktionen halt so, ne? Wahrscheinlich macht auch Sinn, dass da die Glocken geschlagen werden, wenn die Stadt angegriffen wird oder als Warnsignal, als weitreichendes. So, das wäre mal so ein kleiner Abriss zu dem religiösen Part der Stadt. Ich denke, das hat einen ganz guten Überblick gegeben.
Gut, jetzt wo wir über offizielle Verbrechen wie Religion geredet haben, können wir auf die illegalen Aktivitäten in Altdorf eingehen. Und da ist es halt wie in jeder größeren Stadt, würde ich mal sagen, dass Altdorf halt nicht nur der coole, multikulturelle, fortschrittliche Platz ist, sondern dass Altdorf auch eine dunkle Seite hat. Und gerade bei so Stadtteilen wie den Docks, und die Docks sind in Altdorf ja relativ groß, da das ja direkt am Rhein liegt, das ist halt ein idealer Nährboden für so Aktivitäten wie Schmuggel, Menschenhandel und sowas, ne? Weil der Rhein ja große Teile des Imperiums verbindet und da kann man halt gut heimlich Sachen drüber transportieren. In Altdorf gibt's eben Banden wie die Haken oder die Fische. Die Haken sind zum Beispiel, man muss das doch gar nicht so klein sehen, dass sie sich jetzt zum Beispiel nur über die Docks erstrecken, sondern die Haken sind zum Beispiel eine Bande, die ist in der gesamten Gesellschaft in Altdorf verankert und die kontrollieren auch ganze Stadtteile von Altdorf. Da wendest du dich nicht an die Polizei, sondern da wendest du dich halt an Mitglieder der Hakenbande, wenn dir irgendwas Probleme macht und du dein Schutzgeld bezahlst. Und wahrscheinlich agieren die auch zuverlässiger als die hiesigen Gesetzeshüter.
Don't call the cops.
Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nämlich auch ein Buch gelesen, super altes Warhammer-Buch, hier Bestien aus Samt und Seide. Weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist sogar relativ bekannt. Also habe ich auf jeden Fall immer wieder von gelesen. Da wird ein großer Aufstand der Bevölkerung beschrieben. Der passiert gleichzeitig, während ein Mörder Prostituierte in Altdorf ermordet. Und dieser Aufstand wird von der revolutionären Bewegung und deren Anführer gestartet in Altdorf. Dieser Aufstand wurde...
Wie hieß der Anführer?
Der komme ich gleich noch zu. Wurde auf jeden Fall von vielen Einwohnern und auch von den ganzen lokalen Banden unterstützt. Oder Moment, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben von dem Anführer, aber er war wahnsinnig unaussprechbar. Also es klang so, ich sag mal, osteuropäisch.
Es war jetzt nicht zufällig Wladimir Iljitsch Ulanov?
Nee, nicht dieser.
Dülülülülü. Zukunfts-Jeremy nochmal hier. Ich habe das Ganze nochmal nachgeguckt und der Name des Anführers war gar nicht so unaussprechlich, wie ich in Erinnerung hatte. Und zwar war das Jewgeni Jefimowitsch. Und der war der Anführer des Aufruhrs, der bekannt war als Altdorfer Nebelaufruhr. The more you know. Dülülülülü.
Genau, und dieser Aufruhr wurde eben gerade angestachelt durch Pamphlete, die von diesem Anführer halt verfasst wurden, die behaupteten, dass das Biest, also dieser Frauenmörder, ein Adliger wäre oder von den Adligen in Altdorf gedeckt werden würde. Das Problem war halt einfach, dass der Anführer der Revolution sich dann im Endeffekt als Zinsch-Anhänger herausgestellt hat und der Aufstand sich dann im Sande verlaufen hat. Aber was ich dann noch gelesen habe, was ganz interessant war, war, dass der Aufstand in dem Buch und eben dieser Mörder, das war eine Kombination daraus, dass es angelehnt war an die Pariser Kommune und an Jack the Ripper. Wie sich der Autor einfach gedacht hat, was würde passieren, wenn beides gleichzeitig wäre.
Ich wollte sagen, es klingt teilweise ein bisschen sehr nach Jack the Ripper.
Aber ich finde das ganz interessant. Ich habe so ein zweiteiliges Buch gelesen von Warhammer Fantasy. Ah, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es geht um so einen Botschafter, der in Kislev abhängt. Und in dem einen Buch kommt da auch ein Serienmörder vor, der die Bestie genannt wird. Zufall?
Ich habe das Buch auch nie zu Ende gelesen. Ich habe mal eine ganze Reihe von Warhammer Fantasy Büchern geschenkt bekommen, von so alten Taschenbüchern aus den, weiß ich nicht, 90ern oder so. Und das waren immer so Bücher, die ich dann im Urlaub angefangen habe, aber nie zu Ende gelesen habe, weil ich dann irgendwie die Zeit nicht mehr gefunden habe. Muss ich nochmal machen. War eigentlich auch ganz cool, weil diese alten Warhammer Fantasy Bücher immer in so einem kleinen Rahmen spielen. Also das ist dann auch nicht so Völker führen gegeneinander Schlachten, sondern man verfolgt einen hiesigen Gesetzeshüter, wie er versucht, diese Mordreihe aufzudecken und dann bricht eben dieser Aufstand aus. Ne?
Viel näher irgendwie so am alltäglichen Leben. Das ist ja was man bei 40k-Büchern immer so richtig sucht.
Ja.
Und man freut sich, wenn man sowas findet. Und bei Fantasy ist es halt fast immer so. Und wenn du mal eins durch hast, und also ich freue mich, wenn du mir das schickst und ich das lesen kann.
Ich kann dir gerne welche schicken. Ich habe tatsächlich jetzt auch vor kurzem, also das werde ich jetzt morgen beenden, Zaragoz fast zu Ende gelesen. Über so eine kleine, in Anführungsstrichen, verfluchte Stadt im Imperium. Das ist auch so eine Trilogie. Und im Endeffekt geht's da nur um zwei Adelshäuser und deren Intrigen und sowas. Das ist also man muss sich da immer so ein bisschen reinlesen. Gerade ich habe die ersten 20 Seiten gelesen und da wird jemand von Sklavenhändlern aus Araby gefangen genommen und das sind halt schon 80er-Jahre-Beschreibungen der Leute, ne? Mit der rassetypischen Nase und so. Das ist schon, da muss man schon drüber stehen dann. Aber so an sich, die Geschichte ist auf jeden Fall ziemlich cool. Jedenfalls haben wir vor ein paar Folgen auf jeden Fall schon kurz über den Kult der purpurnen Hand gesprochen. Das ist ein Kult in Altdorf, der mal versucht hat, Karl Franz durch einen Doppelgänger zu ersetzen. Ich glaube, sie waren Islamisch-Kultisten. Ich glaube, dann in die Richtung zu lenken. Und um der ganzen Illegalität in Altdorf Herr zu werden, gibt es die Watch oder die Wacht. Und das sind relativ gut ausgebildete Wachleute. Die sind aber in der Regel weniger polizeimäßig unterwegs, sondern das sind halt wirklich so Leute, die einfach den Status quo erhalten wollen zwischen Arm und Reich und halt dementsprechend interagieren und nebenbei halt Verbrechen aufklären.
Also so wie die Polizei bei uns.
Also So wie die Polizei bei uns. Und abgesehen davon ist die komplette Wache halt auch schon von den lokalen Banden unterwandert. Dann abgesehen von den Menschen gibt es in vielen Banden auch vereinzelt Zwerge. Das ist gerade bei den Fischen, also bei dieser Bande, die Fische ist das so, die halt die sich auf Schmuggel spezialisiert haben. Und da haben Zwerge natürlich ganz guten Zugang zu exotischen Materialien. Die haben aber aufgrund dieser Revolution, die ich eben, oder dieser versuchten Revolution, die ich eben beschrieben habe, haben viele Zwerge die Bande verlassen, weil Zwerge eben ziemliche Traditionalisten sind, selbst die, die ihre eigentliche Heimat verlassen haben und einfach keine Veränderungen ertragen. Das sind halt so richtige, es bleibt alles so, wie es ist. Leute, die Zwerge, die die Banden dann verlassen haben, die sind entweder in andere Städte gegangen, wo es eben nicht so revolutionäre Ansätze gab, oder die haben in Altdorf die Zaffengrundi gegründet, die saphirfarbenen Hämmerer. Und dann gibt es eben, wie du noch erwähnt hast, unter Altdorf eine Skaven-Siedlung. Und das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst. Das ist die Skaven-Siedlung mit der zweitgrößten Skaven-Population überhaupt in der gesamten Warhammer-Welt neben Skavenblight. Das Problem ist aber, dass die keinen direkten Zugang zu Warpstein haben. Und deswegen kommen die einfach nicht so voran. Und ein weiteres Problem ist, das habe ich als Nebenfact gelesen, dass der Grauprophet Tankul es allein geschafft hat, 10% der Bevölkerung durch einen fehlgeschlagenen Plan zu töten. Diese Stadt hatte nämlich mal 125.000 Bewohner und allein durch Tankul sind dann 12.500 Bewohner gestorben, weil er irgendeinen Plan mit einem Damm hatte, der dann gebrochen ist und dann ist eben 10% der Bevölkerung einfach abgesoffen. Und seitdem versucht sich Unteraltdorf zu regenerieren und die Zahlen wieder aufzubauen.
Das sind so Dinge, die passieren einfach, ne?
Ja, das ist halt, also man hat eine gute Idee und dann sterben halt einfach 10.000 Leute. Kann halt mal passieren. Ist mir auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben passiert.
Okay.
Aber es trifft halt immer die Richtigen.
Ja, wenn wir von Skaven reden, ja. Also, ja. Mein Gott. Das ist,
Gut. Im Endeffekt würden wir damit zum Ende kommen mit unserer Altdorf-Folge.
Supi-dupi.
Und wir haben in letzter Zeit so ein paar Fragen bekommen von Leuten, die den Podcast gehört haben.
Wann hört ihr auf?
Wann hört ihr auf? Warum klingt ihr so scheiße? Warum mobbt ihr da den Rattenjungen?
Es gehören immer zwei dazu, Jeremy.
Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung.
Leute, Mobbing ist schlecht. For real.
Jedenfalls haben wir uns dann gedacht, wir führen eine kleine Kategorie in den Podcast ein, die wir nennen
Der Bibliothek an den Herald. Der Pöbel das Sagen an den Herolds. Der Pöbel das Sagen an den Herolds.
Alter, was ein geiler Jingle, Jeremy, danke.
Ja, den habe ich ganz alleine eingesungen und eingespielt.
Und alles auf der Nasenflöte, nur für euch.
Jedenfalls dachten wir uns, wir nutzen einfach mal einen kleinen Teil der Folge, um Fragen zu beantworten, die uns geschickt werden. Und diesmal haben wir Fragen bekommen vom lieben Lukas. Den kennt man sicherlich in Kreisen als Skriptor Peter.
Aha. Der Schwebomann.
Der Schwebomann, der die ersten 10 Minuten dieses Podcasts beeinflusst hat.
Nee, nicht nur diesen Podcast. Der beeinflusst auch regelmäßig beim Imperator nichts Neues.
Aber nicht mit Schwebo-Sprüchen. Aber vielleicht nennen wir ihn in Zukunft einfach Schwebo. Das ist jetzt wie Rattenjunge. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Du heißt jetzt Schwebo. Jedenfalls, seine erste Frage war, wie ist eigentlich das Leben der imperialen Bürger? Was arbeiten die? Wie leben die? Etc. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Aber vielleicht könnt ihr mal so ins Blaue antworten erstmal.
Ins Blaue antworten, okay. Soll ich anfangen oder möchtest du, Paul?
Bitte.
Was glaubt ihr denn, wie ist denn so das Leben des normalen imperialen Bürgers?
Ich würde sagen von bis. Also ich glaube, der normale imperiale Bürger geht irgendeiner Tätigkeit nach. Im handwerklichen Bereich vielleicht oder in einer kleinen Manufaktur, in der er irgendwie am Schaffen ist. der normale imperiale Bürger, wie er zum Beispiel vielleicht als Zimmermann morgens zur Arbeit geht oder als Schmied oder Stallbursche oder sonst irgendwas, so zum Beispiel jetzt, so, weiß ich nicht, sowas halt. Komm nach Hause, kauft auf dem Markt noch irgendwo ein, dann gibt es irgendwann eine Pest oder Krieg oder sonst irgendwas, keine Ahnung, sowas in der Richtung.
Und wahrscheinlich ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land, ne, halt, also Landbevölkerung lebt wahrscheinlich hauptsächlich von Agrarwirtschaft, wie das halt so ist, ne?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist denn da los hier?
Was ist denn da los?
Ich habe mal so ein bisschen gelesen und habt auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Also es ist halt im Endeffekt, ne, man kann sich das schon vorstellen, wie so in den Standard-Fantasy-Universen, ne? Herr der Ringe, bla bla. Da gibt's halt die, die auf dem Feld arbeiten, da gibt's die Handwerker, da gibt's die Adligen und so. Die Bauern, die Tagelöhner, die Kaufleute, die Reichen.
Landstreicher.
Dann gibt's natürlich die regionalen Unterschiede, ne? Da haben wir ja letztes Mal drüber gequatscht mit den verschiedenen Provinzen. Das ist ja zum Beispiel im Reichland, das ist halt in der Mitte des Imperiums. Da sind die Leute halt ziemlich sicher, ne? Da sind die multikulturell, da ist alles ziemlich urbanisiert, es gibt relativ viel Wohlstand, die Lebensqualität ist ziemlich hoch, es gibt Zugang zu vielen Waren, die in anderen Provinzen des Imperiums nicht da sind, gerade durch den Reich. Dann hat man aber auch so Länder wie Stirland, die sind halt super abgelegen und grenzen an so coole Orte wie Sylvania. Und da sind die Leute halt ziemlich arm, da sind die Leute ziemlich abergläubisch. Da leben die meisten Leute von Landwirtschaft oder sind irgendwelche dummen Holzfäller. Oder du hast sowas wie, es gehört jetzt nicht zum Imperium, aber Kislev. Oder wenn man ein imperiales Beispiel dafür nehmen will, Hochland, wo die Leute ziemlich kämpferisch sind, wo die ganze Gesellschaft auch ziemlich militaristisch ist, wo die Städte alle befestigt sind wegen der ständigen Chaos-Invasion. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Also es ist im Imperium schon, also wenn man das Imperium zum Beispiel das Warhammer Fantasy Imperium mit dem Warhammer 40k Imperium vergleicht, dann, glaube ich, lebt man im Warhammer Fantasy Imperium schon besser, auch als Bauer. Aber es gibt halt trotzdem ziemlich viel Armut. Es gibt so kleine Eliten, die ziemlich viel steuern. Aber es kommt halt darauf an, wo man im Imperium lebt, ne?
Das Reichland ist wie Europa. Und andere Regionen sind dann eher so wie Schwellenländer.
Ja, guck mal, so. Das ist doch schön. Dann hat Lukas uns noch geschrieben, wie werden Schusswaffen und Dampfpanzer und sowas hergestellt? Ob es da jetzt nur Manufakturen und Schmieden gibt oder ob es da schon sowas wie Fabriken gibt?
Und?
Also es gibt halt viele Schmieden, die natürlich sowas wie Waffen herstellen, also diesen Klassiker, die machen halt ihre Rüstungen und ihre Schwerter und sowas, aber sowas wie Schusswaffen, da gibt's halt schon so Vorläufer wie der Fabriken, ne? Eben sowas wie die Technicus Akademie. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt zum Beispiel in der Technicus Akademie sowas wie ein Fließband gibt, wo dann zwei Technikusse den Teil des Panzers herstellen, dann geht das weiter an den nächsten und so.
Ja, man darf ja jetzt auch nicht verwechseln Fließband mit Fließband. Es muss ja nicht immer das Fließband sein, an das die meisten Leute wahrscheinlich denken, so ein Band, auf dem irgendwas daherläuft, sondern ja, also Fließbandarbeit.
Das ist halt so Part für Part hergestellt wird, ne?
Genau, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
Dass ja, das so manufakturmäßig halt,
so
ne?
So ungefähr läuft.
Ja, ja, genau. Ich denke auch, das ist halt, dann hast du halt zwei Technikusse, die stellen Räder her und dann gehen die Räder weiter an die nächsten und dann wird da was draufgesetzt. Das dauert halt einfach immer nur Monate.
Aber das ist noch Altdorfer Wertarbeit. Richtig echte. Jede Niete, ne?
Natürlich ist das halt auch so, dass das im Imperium je nach Region konzentriert ist, ne? In Nullen hast du halt wahrscheinlich super viele Handwerker, die Waffen, also die so Schwerter herstellen oder die sich auf Büchsenmacherei spezialisiert haben oder so. Und das ist dann da der Exportschlager und dann wird von da sehr viel importiert ins restliche Imperium.
Ja, jetzt macht ja auch total Sinn, wenn du irgendwas besonders gut kannst, dann hau ordentlich rein, bis die Fetzen fliegen halt, ne? Also ja. Wenn die Büchsen machen können und dafür dann ordentlich damit handeln können, ist auch super.
Ja. Und dann hat Lukas noch gefragt, warum es, und da habe ich nie drüber nachgedacht, warum es eigentlich in 2000 Jahren Warhammer Fantasy Imperium so wenig Fortschritt gibt. Da musste ich auch ein bisschen rumlesen und verschiedene Quellen irgendwie benutzen. Was ich so rausgefunden habe, ist erstens, es gibt Magie. Also warum sollte es großartige medizinische Fortschritte geben, wenn du sofort einen Magier holen kannst, der Zauber macht und dein gebrochenes Bein ist wieder heil?
Ganz genau. Never change a running system. Wenn es funktioniert, dann kann man es ja auch dabei belassen.
Ja, eben.
Und mit dem Bezug auf die Magie, den du gerade gegeben hast, das ist das perfekte Beispiel. Du brauchst ja gar keine ambitionierten Leute, die jetzt sagen, geil, wir brauchen sowas wie Penicillin oder so.
Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja auch, wenn du gerade erzählt hast, dass es eigene Magierakademien gibt, die sich drauf auf Heilung spezialisieren. Warum soll ich lernen, wie ein menschlicher Körper funktioniert, wenn die ganze Zeit irgendein Typ ankommen kann, mit dem Finger schnippst und dann steht mein Kollege wieder auf?
Ich könnte jetzt irgendeine Salbe nehmen. Oder.
Oder ich hole den Zaubertypen. Den
Zaubershow. Den Zaubertypen.
Und man muss da, glaube ich, auch einfach bedenken, dass. Also, das Imperium ist ja recht fortschrittlich im Vergleich zu anderen menschlichen Zivilisationen. Und wenn du dir jetzt in unserer Zeit anguckst, also das gesamte Mittelalter war ja vom 6. bis 15. Jahrhundert, ne? Also.
Ja.
Das ging ja ends lange und natürlich gab es in diesem Zeitraum auch technologische Fortschritte, aber es war halt immer noch das Mittelalter. Also ob jetzt Früh- oder Spätmittelalter und so, sei jetzt mal sagen, egal. Und ich würde schon sagen, dass sozusagen sich das Imperium jetzt im Spätmittelalter befindet.
Ja, das Ding ist ja auch, also zumindest ich habe nicht auf dem Schirm, wann die jeweiligen Erfindungen gemacht wurden. Es ist ja was anderes, wenn jetzt so diese ganzen Dampfpanzer und Waffen so über diese 2000 Jahre erfunden wurden. Oder ob das wie bei uns jetzt plötzlich in den letzten 200 Jahren alles kam und der Fortschritt jetzt ist.
Voll.
Jedenfalls, was auch noch Sinn gemacht hat, was ich gelesen habe, war, dass ist halt natürlich, weil Religion eine große Rolle spielt, die Vorurteile gegen Innovation haben. Und dann ist mir eingefallen, dass ich auch ein Hörbuch von Felix und Gotrek gelesen habe, wo da zum Beispiel auch erwähnt wird.
Was? Gehört hast?
Habe ich gelesen.
Du hast gesagt, du hast ein Hörbuch gelesen.
Ich hab ein Lesbuch gehört.
In Wuppi macht man das so.
Jedenfalls fliegen da die Zwerge auch mit einem Flugschiff nach Kislev. Und da wird zum Beispiel auch erwähnt, dass die Bauern, wenn sie das Flugschiff sehen, stiften gehen, weil sie denken, das wäre irgendwas vom Chaos, was aus der Wüste kommt. Und das ist dann eben auch was. Jede Innovation, da muss ja erstmal die ganzen Leute überzeugen, dass das keine Hexerei oder sonst was ist. Und dann, gerade wenn die Religion noch staatstragend ist und so einen großen Einfluss hat, dann muss er die auch noch überzeugen.
Hm. Du meinst, dass die Zwerge damit fliegen, ne?
Genau.
Damit rüberfliegen. Ja, siehst du, da sind wir schon wieder, ne? Die armen Zwerge, jetzt kriegen sie wieder einen Stempel aufgedrückt.
Ja.
Von einem blöden Bauern.
Naja, es war zumindest, also es wird ja noch beschrieben, dass Felix als ein Mensch dabei ist und wenn er die Leiter runterklettert, dann applaudieren alle.
Auch das klingt alles andere als nett. Ja. Das ist doch scheiße. Also langsam beginne ich Zwerge zu mögen.
Ach, Zwerge finde ich schon okay. Genau, und die fehlende Bildung ist halt auch ein großer Faktor. Ne? Große Teile des Imperiums sind nicht gebildet. Auch wenn Altdorf da eine Ausnahme darstellt, ist Leben, wenn man das aufs gesamte Imperium sieht, nicht viele Leute in Altdorf. Und davon sind viele nicht gebildet. Und die haben auch keinen. Also wenn 70% deiner Bevölkerung froh ist, wenn sie die Ernte einfahren kann, auf dem Bauernhof, den sie vor 200 Jahren von ihrem Ur-Uropa geerbt haben, da kommen halt keine großartigen Entwicklungen zustande.
Ja.
Und die letzte Frage war: Wie lange ist dein Jahr im Warhammer Fantasy? Und das wusste ich tatsächlich nicht, weil er dachte halt auch, das wäre kürzer vielleicht, weil eben so wenig Entwicklung dabei zustande kam. Aber in Warhammer Fantasy, ja, ist tatsächlich länger als unser Jahr. Nämlich, es gibt 12 Monate, eine Woche hat aber 8 Tage, damit hat ein Jahr 400 Tage und es gibt 32 bis 34 Tage pro Monat. Ich könnte jetzt noch die Monate aufzählen, aber das war nicht die Frage. Dafür musst du eine neue Frage stellen, Lukas. Entschuldigung.
Aber vielen Dank für die Fragen.
Auf jeden Fall.
Total. Naja, so wissen wir ja auch, was ihr hören wollt und was euch interessiert. Und manchmal kriegen wir so einfach coole Ideen.
Juti, Sommers packen.
Yes. Ich würde gerne.
Machen wir einen Sack zu für heute.
Noch zum Ende unserer Folge ein ganz anderes, ernstes, reales Thema ansprechen. Und zwar. Ein lieber Freund dieses Podcasts und auch von uns und auch vom Imperator-Podcast, ist momentan in einer ganz beschissenen Situation, weil es in der Wohnung unter seiner Wohnung gebrannt hat und er und seine Familie jetzt aus der Wohnung raus mussten und der Großteil ihrer Möbel und ja, das Hab und Gutes einfach angegriffen ist durch den Rauch und den Ruß, die toxischen Dämpfe. Und sie müssen jetzt woanders unterkommen und sich ganz viel neu besorgen. Und das ist einfach eine furchtbar belastende Situation, nicht nur psychisch, sondern natürlich auch finanziell. Und deswegen gibt's eine kleine Spendenkampagne, wo wir euch bitten würden, wenn ihr Lust habt, da einfach ein paar Euro dazulassen. Ich glaube, das hilft alles. Ich denke mir, wir Hobbyisten untereinander sollten zusammenhalten und uns helfen. Und sowas kann jedem mal passieren, durch Fremdverschulden einfach ganz viel zu verlieren. Wir tun den Link in die Folgenbeschreibung und ja, lasst doch gerne einfach was da. Vielen Dank.
Ja, lasst auf jeden Fall, wenn ihr was habt, ein bisschen Geld da. Ist auf jeden Fall für einen guten Zweck.
Ganz genau. Es kommt bei den richtigen an.
So, sollen wir dann zur Playlist kommen?
Auf jeden Fall.
Oh ja.
Dann fang doch mal an, Grabowski.
Sehr schön. Weil das ja vorweg schon so ein bisschen Thema war mit der Playlist bei uns, nehme ich dieses Mal A Wandering Path von Guild of Lore. Das ist wunderbarer Dungeon Synth und ja, das passt ganz gut. Kann ich wärmstens empfehlen.
Paul.
Ich habe gedacht, wegen der Völkerwanderungsgeschichte vom Anfang nehme ich Ethnogenese von Obscurity, ein schönes Lied, was sich mit der Frühgeschichte und der Völkerwanderung auseinandersetzt.
Ich kenne wirklich kein Lied von dem, was sie auf die Playlist packen. Aber ich werde sie trotzdem hören. Gut, ich setze auf die Playlist. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber es ist halt einfach Musik. Ich fand das Lied auf jeden Fall passend und ich habe es einfach, das erinnert mich daran, als ich mit 12 vorm PC saß und Baldur's Gate gespielt habe. Deswegen packe ich Klassiker, würde ich vermutlich sagen, drauf. Von In Extremo den Spielmannsfluch.
Ah.
Leider ist die Band nicht mehr nur auf Mittelaltermärkten aktiv, sondern
auch im Fernsehen.
Im Schlagersektor oder so. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Aber naja, früher war es nicht.
Früher war mehr Lametta.
Früher war mehr Lametta.
Guti, Freunde.
Alles klar.
Es war eine schöne Folge.
Ein inneres Blumenpflücken.
Ja, auch mir war es ein inneres Guillotine polieren. Freunde, sehr, sehr schön.
Ein inneres Schminkflinter einsetzen.
Auch das. Auch das. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen den Sack zu und verabschieden uns von euch, wünschen euch einen wunderbaren Start in den Tag, in die Woche, ins Wochenende oder auch schönen Feierabend, schöne Mittagspause, wie auch immer. Habt alle eine schöne Zeit. Der 20. kommt schneller als gedacht. Wir hören uns wieder nächsten Monat.
Bis dahin. Denkt dran,
ciao.
Folgt uns, liked uns bei Instagram.
Und geht nicht arbeiten.
Tschüss. Tschüssi.
Tschüss.